Zur zweiten Axiomstunde. Nach dem Gespräch mit Frieda Schmidt, der akademischer Rat am Fachbereich Philosophie gewesen ist und 2010 verstarb, führe ich jetzt in diesem Rahmen ein Gespräch mit David Dilmagani, der bei ihm auch studiert hat. Und ja, er beschreibt ihn, wie er als Lehrer gewesen ist. Da er, wie wir finden, wirklich ein sehr guter philosophischer Lehrer gewesen ist.
Voilà. Ja, David, du hast Frieda Schmidt auch noch also während deines Studiums erlebt und mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob sich bestimmte Themen, die jetzt von Frieda Schmidt in dem Interview angesprochen wurden, wie Selbstentfremdung, Selbstverwirklichung und die Frage nach der, auf die er dann zum Schluss gekommen ist, nach der, danach, was die Abschaffung des Todes bedeutet, die Unantastbarkeit des Menschen, also welche Lösungen philosophischen Probleme wie gelöst werden, hat sich das in einer bestimmten Weise auch während deines Studiums geäußert? Oder wie war diese Situation, als du angefangen hast zu studieren?
Überhaupt war es Frieda Schmidt, der zuerst uns Studierende, Neuankömmlinge im Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften mit dem Thema Entfremdung konfrontiert hat. Es war in der Tat zuerst Frieda Schmidt und er war, glaube ich, in dem Semester, in dem ich anfing, das war das Wintersemester 2001, 2002, ich glaube, dort war es vielleicht auch ein Semester danach, dass er ein Seminar zum Marx Entfremdungsbegriff anbot. Und genau dieses Seminar habe ich besucht und lernte ich Frieda Schmidt kennen. Damals dachte ich noch, er sei Professor, tritt ja sehr vehement auf, wie wir jetzt auch nochmal hören konnten. Und das Thema überhaupt Entfremdung hat er eingeleitet und über die ganzen Semester hinweg bis zu seiner Pensionierung fortgeführt. Er hat das verhandelt als Problem der Vermittlung von Trieben und über Ich, von moralischen Auffassungen des Gewissens und eben der Vermittlung dieser beiden Seiten, Triebe, über Ich im gesellschaftlichen Zusammenhang. Und ja, das war Frieda Schmidt. Das war Frieda Schmidt. Ich glaube, das war das Problem, was ihn bis zum Schluss am meisten beschäftigt hat. Die Vermittlung, ja, die Vermittlung dessen, was er mit Nietzsche eingeführt hat, alle Lust will Ewigkeit und der moralischen Auffassung, der Ansprüche, der Prinzipien, der Maximen, die uns in unserem Leben führen, uns leiten, uns disziplinieren.
Also man könnte fast sagen, dass er eine Art Philosoph des Lebens gewesen ist, möglicherweise. Oder wie würdest du das bezeichnen? Was hat seine Philosophie dann ausgemacht? Und du meintest, das hätte auch etwas mit seiner Herkunft zu tun.
Zumindest behauptete er ja eingangs, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht obsolet sei. Und er betont während des Interviews, dass die kantische Frage, was darf ich hoffen, weiterhin Gültigkeit besitzt und weiterhin Grundfrage ist, nicht nur des Philosophiestudiums, sondern wohl des menschlichen Daseins überhaupt, worauf ja auch die Einzelwissenschaften in ihrem Bedürfnis zur Verallgemeinerung immer wieder stoßen würden und deswegen auch zur Philosophie gelangen würden. Das ist der Platz, den Frieder Schmidt der Philosophie zugesteht und den er in aller Bescheidenheit eingrenzt, den er aber auch sehr selbstbewusst herausstellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das seine Frage so recht beantwortet hat. Also.
Ja, also in welchem Zusammenhang steht das denn tatsächlich mit seiner protestantischen Herkunft? Also das ist mir während meines Studiums nicht aufgefallen, es diesen Bezug gibt, weil ich vielleicht auch gar nicht religiös geprägt bin. Deshalb fällt mir sowas leider nicht auf. Okay.
Ja, mir ist aufgefallen, ich selber habe auch eine gewisse protestantische Prägung und das Resolute in seinem Auftreten, auch dieses vom Tisch wischen, wirklich Fragen, die ihm zu schnell daherkommen. Das ist unsinnig. Ja, jetzt mal nicht so schnell mit den Pferden und diese ganzen Geschichte jetzt nicht so durchgehen lassen alles hier und langsam und er war eben auch ein richtiger Lehrer. Also ich meine, das war eigentlich auch der Vorteil von Frieder Schmidt. Ich möchte vielleicht auch viel lieber betonen heute, was ich an Frieder Schmidt mochte, denn das mochte ich sehr, Frieder Schmidt. Das hört sich komisch an für jemanden, der irgendwie an kritischer Philosophie interessiert ist oder kritischer Theorie interessiert ist und so in das Studium hineingeht. Aber das Bedürfnis, dass man wirklich auch lernt und mitgenommen wird, ein bisschen auf eine Reise und auch ein bisschen mitbekommt, was vor einem dort war, in aller Arroganz, die man als Erst-, Zweit-, Dritt-, Viertsemester-Studienanfänger mitbringt, das hat halt Frieder Schmidt vermitteln können. Und ich glaube, so recht ist mir nicht unbedingt nur in den Gesprächen mit ihm, ich habe ja viele Gespräche, auch private Gespräche mit ihm führen dürfen, sondern vielleicht erst so recht ist mir bei einer Grabrede, bei einer Rede, die einer seiner besten Freunde an seinem Grab hielt, aufgefallen und das Licht aufgegangen, dass aus welchen Verhältnissen Frieder Schmidt eigentlich kommt. Er hat das mal angedeutet. Ich habe nie, gerade weil er so eine raue Schale, so ein manchmal schroffes Auftreten hatte, was ich aber auch durchaus sympathisch fand, habe ich mich einfach nicht getraut, da näher nachzufragen. Aber dann hörte ich in dieser Rede eben, er kam aus einer sehr, sehr strengen Pastorenfamilie, ich weiß nicht, ob das Westfälische war oder was, aber es war auf jeden Fall irgendwie im Westniederdeutschen war die Familie angesiedelt und vielleicht war es sogar das Rheinland, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hörte ich nur das, ich glaube es war das Rheinland, ja richtig, weil irgendwo da in der Gegend jedenfalls, ich muss mich entschuldigen, ich habe das nicht recherchiert, aber jedenfalls gab es da wohl eine starke katholische Umwelt und die Familie hat sowas wie einen Außenposten der protestantischen reinen Lehre bilden müssen, nach Auffassung des Vaters. Und daran hat sich wohl Frieder Schmidt schon von früher Jugend an gerieben, musste immer wieder mit dem Dogmatismus seines Vaters sich auseinandersetzen und damit fertig werden. Und offensichtlich bestimmte ihn das bis in sein Studium, bis zum Ende seines Studiums, in seine Dozententätigkeit bis zu seinem Tod hinweg. Bis zu seinem Tod hin, ja. Und Und er sagt das ja, für ihn ist das verbunden, wenn er da an das Dogmatische denkt, wie hat er das ausgedrückt, an diejenigen, die einzige Lösungen verkaufen, dann ist das für ihn eben mit Grausamkeit verbunden. Mit der Grausamkeit zu negieren, diese andere Seite des Lebens, das individuelle Glück, die Lust, die Ewigkeit haben will, die Passionen, die Triebe, diese Dinge. Und vor allen Dingen eben der Grausamkeit, im Grunde zu negieren, dass die Menschen vergeblich versuchen, mit dem Tod fertig zu werden. Und diese Vergeblichkeit die greift die Religion auf, die greift vor allen Dingen die dogmatische Religiosität auf, um sie zu benutzen. Ja, also ich denke einfach, dass dieser biografische Aspekte, also ich glaube, uns Studierenden ist das schon aufgefallen, meine, über die schroffe Art hinweg über die schroffe Art hinweg, dass Frieda Schmidt da eine äußerst protestantische Prägung mitbringt. Zugleich war er eben einer, und das, ich meine, das ganze Interview zeigt diese Ambivalenz, zugleich war er eben jemand, der sehr, sehr herzlich war und immer wieder sich selbst auch als Studierender empfunden hat, der sich nicht erhoben hat über diese Grundfragen, die mit dem deutschen Idealismus einhergehen, die ihn immer und immer wieder beschäftigt haben. Man hat ja förmlich das Gefühl gehabt, da wären Fragezeichen über seinem Kopf, während er doziert hat. Ja, also ich meine, es waren viele, viele Probleme, die da auf uns zukamen. Und
wow.
Frieda Schmidt sagte einfach, ihr müsst fleißig studieren. Also.
Was das auch bedeuten mag,
aber auf jeden Fall bedeutet es Arbeit. Und Arbeit war ein zentraler Begriff für Frieda Schmidt. Und eben deswegen auch, glaube ich, die Empathie mit und für Studierende, die denen eben auch ständig Fragezeichen über den Köpfen aufgehen und aufsteigen. Ich glaube, er war wirklich ein sehr, sehr hingebungsvoller Lehrer. Ich glaube, dass Frieda Schmidt sich sehr, sehr intensiv auch um uns gekümmert hat und vor allen Dingen auch um unsere Belange. Ich meine, er war immer ein unabhängiger Kopf. Er war immer jemand, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann, der auch in den Institutssitzungen recht stark versucht hat, zu schauen, was passiert da eigentlich gerade jenseits von Grabenkämpfen, was bedeutet das praktisch für unsere Arbeit als Dozierende oder als Studierende, für die Studierenden. Da war auch Frieda Schmidt einfach ein unerlässlicher Mitstreiter für unsere Sache als Studierende. Und das vermisse ich schon sehr.
Ja.
Also interessant ist möglicherweise, wie seiner Meinung nach Philosophen zu einem Urteil gelangen, dass diese Urteile, die man ja wirklich nur nach einer bestimmten Form der Arbeit, des Durcharbeitens, des sich Verausgabens an einen Text zum Beispiel finden kann, das Urteilsvermögen überhaupt zu besitzen, das sei seiner Meinung nach möglich oder auch nur dann der Wahrheit näher kommt, könnte man sagen, wenn es ein von Autoritäten unabhängiges
Urteil ist,
ja,
das einer Begründung bedarf.
Ja.
Und in welcher Weise, würdest du sagen, hat sich das vermittelt? Diese hat das etwas mit Unterwerfung dann auch zu tun, weil das ja auch in dem Interview angesprochen wird?
Ja, das ist...
Wie unterwirft sich der Philosoph oder was? Der Arbeit, okay. Das hat dann etwas,
ja,
wieder mit der Anstrengung am Begriff,
ja, ja,
zu tun.
Ja, ja, ja.
Und,
ja, das ist...
Vielleicht das hat das seine Haltung auch ausgemacht.
Ja. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass er, also so wie er schwankt gegenüber der Hegelschen Philosophie, die auf der einen Seite eben die Opferung des Einzelnen gegenüber dem sittlichen Staat verlangt, und auf der anderen Seite, wie es eben auch bedeuten kann, Ansprüche zu formulieren, ermöglicht, die der Einzelne gegenüber diesen sittlichen Verhältnissen dann vorbringt, dass er genauso wie er ambivalent gegenüber der Hegelschen Philosophie stand, der protestantischen Hegelschen Philosophie, wie er auch immer wieder betonte, also ohne den Protestantismus ist das überhaupt nicht zu denken, und es war eben auch seine eigene Auseinandersetzung mit diesem Protestantismus, ebenso also wie er dieses wie er zu dieser Philosophie stand, stand er auf der anderen Seite auch zu seiner eigenen Tätigkeit als akademischer Rat im Institut für Philosophie. Und scheinbar litt er sehr darunter, immer und immer wieder durch diesen Entfremdungsprozess gehen zu müssen, wodurch eigentlich? Worin besteht denn die Verdinglichung in diesem akademischen Betrieb? Durch jedenfalls die institutionelle Arbeit, das sich abrackern müssen über diesen Büchern. Auch Foucault beschrieb ja häufig, dass er sehr litt daran, am Schreibtisch gefesselt sein zu müssen. Und ähnlich schien es mir dann auch manchmal mit Frieda Schmidt, der zwar immer ganz beschwingt an seinen Zigaretten zog, ja, aber dennoch sehr gebeugt über den Büchern saß, und auf der anderen Seite eben auch sowas wie ein ja schon nahezu ein Mitgefühl für uns Studierende mitbrachte, die das mitmachen mussten. Und es war immer so ein bisschen, also er war sehr hart auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war er sehr, sehr ja irgendwie mitfühlend oder verständnisvoll, wenn man da nicht ganz durchkam, wenn man auch seine Termine nicht einhalten konnte, und wenn da Alltagsprobleme mit ins Studium hineinspielten und also individuelle Dinge hineinspielten, die jenseits der Allgemeinheit des institutionellen Betriebes aufkamen. Es war sehr, sehr ambivalent. Also, unglaublich eigentlich. Ja.
Ja, in welcher Spannung, denkst du, hat er sich da eigentlich befunden? Also, es hat ja dann nicht nur etwas mit der Arbeit zu tun, also mit dem Lesen der Texte oder dem Schreiben von Texten und der Lehre, sondern doch auch etwas mit dieser Spannung, die in diesem Fachbereich geherrscht hat, weil als wir dieses Interview geführt haben, da war der Fachbereich Philosophie noch ein Fachbereich Philosophie und nicht mit den Historikern zusammengelegt. Hm. Und diese Spannung, also diese institutionelle Veränderung, die kam erst ein bisschen später, und dann hat sich ja auch sehr viel an dem Fachbereich im Grunde verändert.
Ja.
Da wurde etwas offensichtlich dann ab 96 oder 97, dass mit einer zunehmenden Politisierung eigentlich des Fachbereichs oder der Philosophie dann zu tun hat. Und ich glaube, bei ihm ist das nicht der Fall. Oder ich glaube, man hätte von ihm oder auch keine parteipolitischen Äußerungen erlebt. Also es ist ein anderes Verständnis von Politik möglicherweise des Politischen, der Entfremdung, der Verdinglichung, als wie das heute an dem Fachbereich verstanden wird. Und das wäre eigentlich die Frage, da, wie du das wahrgenommen hast, da du selbst ja auch politisch aktiv bist. Aber wie hat sich dazu Frieda Schmidt verhalten? Hat er sich dazu überhaupt verhalten?
Was meinst du denn mit Politisierung der Philosophie?
Politisierung im Sinne einer zunehmenden parteipolitischen Politisierung.
Ach so, ja.
Ja.
Ja, ja.
Und das könnte mit dem Zusammenlegen dieser Fachbereiche, also da zu tun haben, weil so wie ich diese Zusammenlegung erlebt habe, war es die Angst vor den reaktionären, konservativen Historikern, die zu einer bestimmten paranoiden Situation im Fachbereich geführt hat oder auch zu einer Verstärkung eigentlich dieser paranoiden Situation, die vorher eben abhängig war, also von den Professoren, die untereinander zerstritten gewesen sind oder sich gegenseitig bekämpft haben. Also ja, nicht nur zerstritten, ja, die haben sich gegenseitig bekämpft. Plötzlich hatten sie einen anderen Feind. Das verändert etwas an einem, in einer Institution. Hm. Und wenn ich mir das heute anschaue, dann wird Entfremdung, Verdinglichung aus parteipolitischen Strategien heraus auch viel stärker gemacht als aus dieser Überlegung heraus, dass der Mensch sich nur selbst verwirklichen kann, wenn er sich opfert, also an das Sittliche. Das ist ein völlig anderes Verständnis von dem, was wann eine Norm dazu überhaupt begründet wird oder gefunden wird, als das, was jetzt normativ verstanden wird. Also ich weiß nicht, vielleicht führt es auch zu weit.
Das ist wirklich ein Richtmikrofon.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr empfindlich.
Ja, ja, ich merke es. Ja. Bitte. Nun, also, als ich jedenfalls an den Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften kam, da gab es dann schon diese Reform, war dieser Fachbereich auch schon umgezogen. Also ich kann wenig sagen über die Zeit davor, die kenne ich nur aus Erzählungen von anderen. Ich kann etwas über die Zeit sagen, der Philosophie, seit sie im IG Farbenhaus angesiedelt ist. Und da funktionierte ja am Anfang vieles nicht und es war schnell sichtbar, dass die Universitätsleitung jedenfalls andere Ziele hatte als die Philosophie, die sich offenbar auch ein bisschen ein Stück weit zusammengerottet hatte. Ja, das kann sein, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil mir der Vergleich zu vorher fehlt. Ich kann aber dann sagen jedenfalls, dass Frieda Schmidt äußerst kritisch war, was die neueren Entwicklungen an der Universität betrifft und dass er etwa, ich glaube, Frieda Schmidt hatte damals so ein HB-Männchen an seiner Tür befestigt, nicht? Da war doch diese Zeichnung und dort stand eben, na, wer wird denn gleich in die Luft gehen bei Beschwerden, Lob, Kritik oder was? Wenden Sie sich an den Universitätspräsidenten und dann eben E-Mail und Durchwahl des Universitätspräsidenten gleich daneben. Ja, und Frieda Schmidt war eben derjenige, der dazu verdonnert war, in gewisser Hinsicht sich um die Studienangelegenheiten zu kümmern. Ja, und das war etwas, wo er, da hat er schon gemerkt, er ist eben doch kein Hochschullehrer, ja, wie er immer wieder betonte, sondern er ist akademischer Mittelbau, akademischer Rat, wenn auch etwas höher gestellt. Aber er ist eben nicht in diese Riege vorgestoßen. Er wollte offensichtlich auch nicht. Er hat sich ja nie darum bemüht, da etwa noch weiterzugehen in der Philosophie, sondern hat sondern war zufrieden mit der Stelle, die er dann erreicht hatte, hat das gemacht, war dann aber auch verdonnert, andererseits eben diese Studienangelegenheiten zu regeln und Ansprechpartner für die Studierenden zu sein. Er hat, glaube ich, aus dieser Geschichte eine Tugend gemacht. Mhm. Weil er, obwohl er wirklich, glaube ich, auch ein Stück weit überlastet war mit diesen Verwaltungsaufgaben, immer ein offenes Ohr für uns hatte. Er sagte, setzen Sie sich doch erst einmal, schenkte dann mitunter auch ein Glas Wasser ein. Auch das eine Geste, die viel zu selten bei uns gehandhabt wird, finde ich. Also dem anderen oder der anderen, den Studierenden jedenfalls einen bestimmten Stellenwert einzuräumen. Nämlich den Studierenden eine gewisse Professionalität zuzugestehen. Und ich glaube, das zeigt auch. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut seine Reaktion auf die Frage von Andreas Niederberger. Der fragte nämlich im Interview, welche Bedeutung kann denn die Philosophie innerhalb dieses Kanons der Einzelwissenschaften, der Wissenschaften überhaupt noch haben? Und dann sagt er, nun mal langsam oder nicht so schnell mit den Pferden oder was. Ja? Und da kam das wieder durch. Er hat eben immer wieder auch, er hat sozusagen den Studierenden das Recht eingeräumt, dort mit ihren eigenen Anliegen, um mit ihrem eigenständigen Denken in diese Dinge hineinzugehen, ihre eigenständigen Probleme mitzubringen. Er macht das sogar zur Voraussetzung, ja? Während andere etwa davon sprechen, dass die Philosophie keine Therapie sein darf, sagt Frieda Schmidt, Philosophie beginnt mit grundlegenden Problemen des Lebens. Emmanuel Levinas sagt, Philosophie beginnt mit einem Trauma. Ich weiß nicht, ob Frieda Schmidt sich auf Emmanuel Levinas bezogen hätte. Hat er jedenfalls nicht, als ich im Studium bei ihm war, bei Frieda Schmidt. Aber jedenfalls ist das ein Satz, der hier auch für Frieda Schmidt gilt. Und er gesteht das den Studierenden zu. Auf der anderen Seite, neben diesem Recht, fordert er aber auch sehr vehement die Pflicht ein, dass man sich redlich um das Studium bemühen muss und dass man behutsam mit diesen Fragen umgehen soll, dass man nicht zu schnell mit diesen Fragen, dass man nicht zu schnell Fragen formuliert und nicht zu schnell Probleme aufmacht, sondern Schicht für Schicht die Dinge abträgt, und da, glaube ich, bleibt er auch Hegel treu.
Inwiefern? Also
Insofern versucht er wirklich phänomenologisch vorzugehen, in diesem alten Sinne Hegels, nämlich dass er immer wieder auch rückfragt, ja, was sind denn jetzt die Probleme, mit denen wir es hier und jetzt zu tun haben? Können diese älteren Philosophien Antworten geben auf das Hier und Jetzt? Was bedeutet das alles, wenn wir heute über Fichte, Kant, Schelling, Hegel und so weiter nachdenken? Was bedeutet das auch für uns hier und jetzt? Sind das nur historische Fragen? Und ich glaube, er sagt immer und immer wieder, nein, wir müssen auch versuchen, und auch da bleibt er diesen alten Philosophen im Anspruch treu, wir müssen versuchen, ein ganzheitliches Denken an den Tag zu legen, und wir müssen eben auch Probleme der gegenwärtigen Universitätsumgestaltung mit einbeziehen, wenn wir diese Texte lesen. Wir müssen verstehen, dass wir einen Standpunkt haben, von dem aus wir uns mit diesen Philosophien beschäftigen. Dieser Standpunkt ist eben hier und jetzt. Dieser Standpunkt ist natürlich im Fluss, aber er ist hier und jetzt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was hier und jetzt bedeutet. Von diesem Hier und Jetzt können wir hineingehen, und dann müssen wir wirklich behutsam hineingehen. Was legen wir in diese Texte hinein? Was können uns diese Texte sagen? Und ich glaube, wenn die Rede von der Politisierung der Philosophie Sinn macht im Zusammenhang mit Frieder Schmidt, dann insofern, als er immer und immer wieder eingefordert hat, neben eben dem Recht, dass der Studierende professionell ein professionelles Ansinnen hat, eben auch sich diesem professionellen Ansinnen gemäß zu verhalten.
Ja. Ja, ich glaube, das ist insofern wichtig, weil man sich an seine ersten Fragen, mit denen man im Philosophiestudium beginnt, weiter beschäftigt. Das sind ja oft Fragen, die sich gar nicht verändern. Und man bemerkt, und das ist möglicherweise diese Professionalität der Studierenden, diese Fragen anzuerkennen, dass sie eigene Fragen haben. Und ich glaube, das war für ihn auch eine sehr grundlegende Überzeugung, die dazu geführt hat, dass er diese Fragen ernst genommen hat, oder die Standortgebundenheit dieses Denkens oder der Studierenden auch versucht hat, das hervorzubringen.
Ja, das glaube ich auch.
Jetzt hast du aber noch nichts dazu gesagt, inwiefern, ob's, also weil du scheinst es doch sehr stark zu trennen, also das, was dann, was die philosophischen Fragen betrifft und welche Rolle dabei Frieder Schmidt gespielt hat, hat er bei dir auch, also hast du eine eigene Fragestellung entwickelt, die vielleicht damit im Zusammenhang steht?
Ja, zunächst bin ich erst einmal selbst, wenn du so willst, auf dem Problem der Natur-Kultur-Vermittlung hängen geblieben. Also das hat mich so sehr interessiert, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Und auch Hegel, den ich durch Frieder Schmidt zuerst kennengelernt habe, ist mein ständiger Wegbegleiter. Dann, ja, philosophische Fragestellungen, das ist die eine Sache, also was, mit welchen Problemen lohnt es sich, sich auseinanderzusetzen innerhalb der Philosophie, aber auch die Frage gegenüber der Philosophie, was kann die Philosophie leisten und was kann der akademische Betrieb leisten, was habe ich selber zu leisten, um in diesem akademischen Betrieb einen Beitrag zu leisten. Das ist ganz interessant. Ich meine, irgendwie findet mich auch dieser Leistungsbegriff immer und immer wieder, wenn ich mit Frieder Schmidt über Philosophie nachdenke. Es ist eben doch etwas, was uns da abverlangt wird in der Philosophie. Und dazu muss man sich verhalten, denke ich. Und das ist etwas, was mit Frieder Schmidt mir erst bewusst geworden ist. Also man muss etwas mitbringen, aber dann musst du eben auch produzieren, dann musst du etwas erzeugen, dann musst du an dir arbeiten. Und das hat Frieder Schmidt uns sehr, sehr bewusst gemacht einfach. Ich glaube, das kommt sehr beiläufig bei anderen Dozierenden. Bei Frieder Schmidt war das sehr bewusst. Und dann auch immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem akademischen Betrieb. Dass der akademische Betrieb eben doch auch ein Business ist in gewisser Hinsicht. Und da werden eben Fragen etwas schneller gestellt. Da werden eben, da müssen Dinge auf eine Weise zugespitzt werden, die vielleicht dem Problem nicht unbedingt gerecht werden, die das Problem aber als Problem leichter verkaufen lassen. Und vielleicht ist das etwas, was wir auch leisten können müssen als Philosophinnen und Philosophen. Aber das als Problem hat Frieder Schmidt uns als Erster deutlich gemacht. So jedenfalls habe ich die Wahrnehmung. Mhm.
Ja, also ich glaube dann durch die möglicherweise konsequente Vermittlung dessen, also dass das eigene Selbst betroffen ist, von wenn man anfängt, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Inwiefern hast du dich dann betroffen gefühlt? Also, das ist natürlich dann, aber diese Betroffenheit kann das etwas wichtig ist, dass etwas zu einem Gegenstand gemacht werden kann. Dass etwas, man könnte ja sagen, something matters. Also, es ist irgendwie einfacher, ist, glaube ich, fast im Englischen auszudrücken. Wie schafft man das, dass etwas dann eine Bedeutung auch bekommt?
Zunächst einmal kannst du immer nur etwas verstehen, was du bereits verstanden hast. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die man mit Frieda Schmidt ziehen kann. Dass du also nicht einfach nur ein Problem, dich einem Problem gegenübergestellt siehst, dass du dann sauber analysieren kannst, sondern dass du eben auch dieses Problem durch deinen eigenen Kontext nur erfassen kannst. Und dass du sozusagen deinen Kontext nicht hintergehen kannst. Ja, also du kannst dir diesen Kontext bewusst machen und dann kannst du damit umgehen, aber du kannst diesen Kontext nicht ausblenden. Und das ist etwas, ein hermeneutisches Herangehen, das Frieda Schmidt immer mitgebracht hat. Also dein Selbst kannst du einfach nicht ausblenden, um es nochmal ein bisschen direkter zu beantworten. Mhm. Im Gegenteil, du brauchst es sogar. Und das Ausblenden dieses Selbst ist eben, das Ausblenden dieses Selbst ist in gewisser Hinsicht auch unproduktiv. Und ich glaube, da war Frieda Schmidt, ich weiß nicht, ob er klar in diesem Punkt war oder ob er uns das einfach nicht klar mitgeteilt hat. Auf jeden Fall ist in diesem Interview, was wir gerade gehört haben, ja auch noch mal von ihm erwähnt worden, dass es zu einer Verdinglichung auch kommen muss irgendwie. Also man ist mit seinem Selbst in der Philosophie und verhält sich zu den Gegenständen in der Philosophie, muss sich im Grunde zu sich selbst verhalten, wenn man sich Gegenstände redlich bewusst machen möchte. Aber auf der anderen Seite erfordert es doch Verdinglichung, also Übergehen dieses Selbst. Ja? Und vielleicht war das etwas, was er mit Entfremdung im akademischen Betrieb, was er als Entfremdung im akademischen Betrieb bezeichnet hätte. Es war auf jeden Fall etwas, was ihn Zeit seines Lebens beschäftigt hat. Denn auf deine Frage, warum denn dieses Thema oder diese Frage stellt er sich dann, glaube ich, selbst interessanterweise, warum dieses Thema, warum beschäftigt er sich mit dem positiven Begriff von Vermittlung bei Hegel oder dem positiven Begriff von Vermittlung bei Hegel, sagt er, irgendwie muss man durch die Entfremdung hindurchgehen, man muss sich verdinglichen, man muss sich entäußern, um zu einem anderen Punkt zu kommen. Also man muss irgendwie immer und immer wieder, also wenn man diese Metapher der Verdinglichung aufgreift, man muss irgendwie sein Selbst auch ein Stück weit ausblenden, dann muss man es aber immer und immer wieder einbeziehen. Ja? Und das war etwas, woran er offensichtlich geknabbert hat und wo er vielleicht auch nicht ganz klar war an diesem Punkt.
Ja, der positive Begriff der Negativität.
Ich finde das erstmal als Entgegensetzung zu Adorno eine ganz gute Beschreibung der Lage.
Ja, das ist richtig. Ja. Interessant ist vielleicht auch
zum Abschluss zwei Sachen. Einmal diese Aussage, alle Lust will Ewigkeit. Inwiefern sind
sind Affekte eigentlich etwas, das der Philosophie irgendwie abträglich ist, obwohl Nietzsche das doch wirklich auf den Punkt gebracht hat. Weil es ist ja tatsächlich nicht nur ein Affekt, sondern eine Leidenschaft. Also dass man sein, ja, dass man sein Denken auf, nur durch sein Denken eigentlich diese Ewigkeit erreicht. Das ist eine Leidenschaft. Und
das ist mindestens eine starke These.
Ja.
Ja, oder ich weiß nicht, ob das vielleicht schon eine steile These ist. Also es wäre auf jeden Fall die Frage danach, was lässt uns philosophieren? Ist es etwa, unserem Leben einen Sinn zu geben? Ist es eben doch am Ende Ewigkeit herzustellen, die unsere Triebe eigentlich wollen? Und ich kann nur sagen, und ich erwähnte das vorhin schon, Frieder Schmidt saß immer ziemlich gebeugt über diesen Büchern. Er hatte ja auch schon zum Ende seines Lebens einen kleinen Buckel. Er war da offensichtlich wirklich schon ein Stück weit gebeugt. Er hat wahnsinnig viel dagesessen unter dem Lichtkegel seiner alten Schreibtischlampe. Und immer und immer wieder Kant und Hegel gelesen. Und es hat ihn ein Stück weit gebeugt und ihm abverlangt, nicht seinen Trieben nachzugehen. Ich glaube schon, dass er hat sowas Ähnliches auch mal erwähnt. Aber
das meine ich aber, glaube ich, nicht mit dem. Hatte er diese Idee.
Also ich meine seine Lust zu verneinen, um es in seiner Sprache auszudrücken.
Aber das zeichnet auch die Philosophen aus, dass sie nur durch ihr Denken diese Art der Leidenschaft empfinden. Und
er hat ja in dem
Internet die Ewigkeit machen. Wir lesen Philosophen.
Na ja, gut, das ist
die viel stärker sind. Die es schon in die Ewigkeit geschafft haben. Das ist wirklich problematisch.
Ja, aber von der Ewigkeit hat man doch nichts, wenn man tot ist. Das sagte er selber wohl auf seinem Sterbebett. Er sagte mal, das sei alles Kokolores mit der Religion. Zitat. Und interessant ist doch auch, wenn er von der Verneinung der Lust spricht, er spricht nicht von Triebsublimierung. Er spricht nicht davon, dass man etwas schafft, indem man die Triebe verneint, sondern er betont ganz ausdrücklich das Moment der Verneinung und der Verdrängung, wortwörtlich. Nicht? Also er betont immer und immer wieder den Gegensatz.
Ja.
Also er hat viel stärker, finde ich, in den Gegensätzen als in der Vermittlung gedacht.
Ja.
Vielleicht war es deswegen auch die Vermittlung, an der sein Leben lang gearbeitet hat.
Ja, möglicherweise. Deshalb war er vielleicht auch ein guter Lehrer. Ja. Oder? Aber unabhängig davon, die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist jetzt... bist du Mitinitiator von einem Raum hier in der Nähe im Gallus, Kriegsstraße 12, und da scheint es ja auch um philosophische Praxis zu gehen bei diesem Projekt. Also ihr bringt in dem Sinne dann auch die Philosophie an einen anderen Ort. Wie kommt das?
Zunächst einmal denke ich, dass wir alle einfach das Bedürfnis haben, ein Stück weit das in die Gesellschaft zu tragen, was wir an Einsichten auch in der Universität haben gewinnen können. Und vielleicht leiden wir auch ein Stück weit daran, dass es kein Transformationsgremium, wenn du so möchtest, gibt.
Transformationsriemen,
ja. Ich meine, das ist
Nein,
vielleicht eine
Transzendentalität. Transformationsriemen.
Ja, dass man vielleicht auch ein Stück weit nicht nur zuschauen möchte, was in der Gesellschaft so passiert, sondern mittut an Veränderungen in dieser Gesellschaft. Ich meine, die Gesellschaft verändert sich ständig. Sie wird komplexer, sie wird an anderen Stellen vielleicht auch weniger komplex. Das ist vielleicht ein Phänomen, das noch unterbelichtet ist. Sie ist auf jeden Fall ständig in Bewegung. Und die Frage ist doch, wie verhalten wir uns dazu? Und bleiben wir Zuschauer? Oder prägen wir mit? Vielleicht auch ein bisschen bleiben wir in der Universität oder gehen wir raus aus der Universität? Lassen wir das Leben in die Universität hinein? Oder tragen wir aus der Universität heraus Einsichten in das Leben? Ich meine, das sind doch Dinge, die uns beschäftigen müssen, wenn wir den ganzen Tag nur Theorie treiben.
Das ist also der Antrieb. Dein Antrieb.
Das ist ein wichtiger Antrieb.
Tja, vielen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, das war das Gespräch mit David Dilmagani über Frida Schmidt. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Und hier zum Schluss hören wir nochmal die Arbeit von Ilia Karilampi, Kellys a cappella, gepitcht auf 70%. Bis dann, ciao. Thank you.